Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Wir sitzen hier bei uns bei allerschönstem Wetter. Ist ja fast schon Wetter, um draußen Tennis zu spielen. Leider geht's noch nicht. Wie geht's dir, Joel?
Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch.
Alles bestens.
Ja, du sagst es. Also eigentlich ist es ja so Wetter, bei dem man schon draußen spielen könnte. Und in vielen Vereinen ist es ja sogar auch schon möglich heutzutage, weil die entweder Hardcourts haben draußen oder so Allwetterplätze, ne?
Richtig, ja. Und wir haben bei uns hier in Mainz auch einen Verein, der hat ja solche, ja, ich würde sagen, wie so einen Kunstrasenplatz im Endeffekt. Der ist ja direkt unten am Rhein gelegen.
Ja, ja.
Da sehe ich dann manchmal auch schon im Dezember, wenn da mal schönes Wetter ist, also wirklich die Leute draußen spielen bei Eiseskälte. Frage ich mich manchmal so, ist das wirklich so geil? Aber jetzt für die Zeit, wenn man schon Plätze hat, um draußen zu spielen, ist natürlich super.
Ich habe da einmal gespielt, ne?
Ja.
Das war in Corona-Zeiten, da waren die Hallen zu und da habe ich mit Markus, mit einem aus unserer Mannschaft, haben wir dann uns da, sind wir dahin, haben da gespielt.
Ja.
Aber das macht jetzt, ich glaube, wenn man jetzt ein relativ langsames Tempo spielt und sich einen Ball ein bisschen hin und her spielen will, für Einsteiger ist es sicherlich super,
ja.
Aber wenn man ein bisschen schneller spielt, ab ein bisschen höherem Niveau, macht es auf dem Belag wenig Sinn, sage ich mal, richtig zu spielen, weil es viel zu schnell ist.
Ja.
Also es ist noch schneller als Teppich gefühlt und dann draußen. Also das ist ein ganz, 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 ganz eigenartiges Spiel, ja. Sage ich mal.
Ich erinnere mich noch dran, als wir mal in Andalusien im Trainingslager waren.
Ja.
Und da hieß es dann auch, dass da Kunstrasenplätze wären, aber die wären so ähnlich wie Sandplatz. Und als wir da hinkamen und haben da gespielt, das war die absolute Hölle, fand ich.
Ja, genau so war das nämlich.
Ja.
Das hat
überhaupt keinen Bock gemacht, da drauf zu spielen, weil das war so ein komisches Spielgefühl auf diesen Kunstrasenplätzen. Und wie du sagst, in Deutschland ist perfektes Wetter zum Spielen. Leider haben natürlich verständlicherweise die Sandplätze noch nicht offen, weil man kann ja jetzt nicht sagen, ist jetzt schönes Wetter und warum sind die Sandplätze nicht offen? Das hat ja auch was mit der Temperatur zu tun und wie auch immer. Aber bei uns im Verein werden die Plätze jetzt so langsam fertig gemacht, frisch gemacht. Und dann geht's ja los. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass man sagt, man müsste halt irgendwie so Allwetterplätze, es gibt ja so Allwetter-Sandplätze und vielleicht sogar Hartplätze einfach mal langsam.
Zumindest mal ein auf einer Anlage.
Installieren,
ne?
So, ja. Dass man einfach sagen kann, man kann das ganze Jahr über da spielen, damit man einfach jetzt schon raus kann, weil es macht einfach einen Riesenunterschied, Halle und um dann draußen zu spielen.
Ja, und ich meine, es ist machbar. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal hier erwähnt, dass wir in einer Halle spielen, die keine Heizung hat. Und da ist es einfach dann auch arschkalt. Also wenn es halt draußen 3 Grad sind, ist es auch in der Halle 3 Grad.
Richtig, ja.
Und ob du jetzt draußen oder drin spielst, ist im Endeffekt egal. Klar,
ja.
Abends ist es dunkel, da bräuchst du halt Licht oder musst halt tagsüber spielen. Aber es ist locker machbar, wenn du einfach eine Stunde oder zwei durchgehend spielst und in Bewegung bist, kannst du auch locker draußen spielen. Von daher wäre das auf jeden Fall jeder Verein, der das hat, Schon mal herzlichen Glückwunsch und andere Vereine, also wenn es finanziell möglich ist, sollten drüber nachdenken, sich 1 oder 2 Plätze anzuschaffen, auf denen man das ganze Jahr über spielen kann. Das ist so total geil.
Ja. Jetzt sind wir ja schon so fast schon Mitte März. Naja, gut, fast schon Mitte März. Wir haben jetzt heute den 9. März und für die meisten geht ja die Mädenrunde schon wieder Anfang Mai los. Das sind also fast weniger als 8 Wochen. Wenn man jetzt so auf die Saison hinfiebert, müsste man so langsam mal anfangen, vielleicht so mit mal so einer kleinen Vorbereitung. Und da meine ich ja nicht, die meisten von uns sind ja vielleicht auch nur Hobbyspieler oder berufstätig oder keine Ahnung, Schüler, Studenten, haben nicht viel Zeit zu sagen, ich trainiere jetzt 5-mal die Woche. Aber was wären jetzt so deine Steps mal zu sagen für die nächsten Wochen, ich mache mich mal frisch für die Mädenrunde, ja, Einzel wie Doppel.
Ja, also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob man in ein Trainingslager fährt. Wir machen das ja dieses Jahr wieder. Wir fahren nach Mallorca, back to the roots sozusagen. Da waren wir so von unserem 6. Lebensjahr bis so Ende 20er waren wir jedes Jahr auf Mallorca, jetzt wieder.
Ja.
Ich glaube, davon hängt es ein bisschen ab. Wenn du nämlich in ein Trainingslager fährst, dann musst du dich erstmal auf das Trainingslager ein bisschen vorbereiten. Weil das ist der Fehler, den wir schon ganz oft gemacht haben. Wir sind dann einfach aus der Halle direkt in ein Trainingslager gefahren, haben dort 2-mal am Tag gespielt plus noch eine Konditionseinheit gemacht. Nach 3 Tagen waren wir völlig tot und konnten gar nicht mehr richtig trainieren über die Zeit. Das heißt, man muss sich auf das Trainingslager schon mal, wenn man das macht, vorbereiten. Auch wenn man nicht in ein Trainingslager fährt, kann man natürlich schon, oder ich versuche das für mich immer so zu machen, dass man sich schon ein bisschen auf die Saison vorbereitet. Bedeutet, wir versuchen ja dann immer im Training so gegen Ende vom Winter viel, viel mehr mit Aufschlag schon zu spielen im Training. Ja.
Ja.
Es ist ja auch häufig so, dass man in der Halle einfach weniger Plätze zur Verfügung hat, als man es vielleicht draußen hat. Das heißt, es sind eher mal mehr auf einem Platz als nur 2 Spieler. Das heißt, wir sind in der Regel eigentlich immer zu 4.
Mhm.
Da ist es natürlich immer so, dass wenn du dann mit Aufschlag spielst, dann stehen viele rum, da kommt nicht so ein richtiger Spielflow zustande. Das heißt, du spielst viel einfach aus der Hand Elfer, weil das einfach längere Ballwechsel sind.
Ja.
Und spielst dann wenig mit Aufschlag. Das heißt, wir versuchen ja immer zum Ende hin dann wieder viel mit Aufschlag zu spielen, weil den brauchst du dann auf jeden Fall im Sommer.
Ja, und das ist ein ganz anderes Spiel, Aufschlag, Tennis mit Aufschlag und Tennis ohne Aufschlag, also der klassische Elfer, wie ihn jeder erkennt. Das sind, finde ich, zwei verschiedene Sportarten.
Absolut.
Ja.
Das heißt, einfach schon mal mehr mit Aufschlag spielen. Und wir haben es jetzt auch ein paar Mal gemacht, dass wir einfach die letzte Viertelstunde einfach mal ein oder zwei Match-Tiebreaks Doppel gespielt haben.
Ja.
Wir waren jetzt nie Fans davon, irgendwie großartig Doppel zu üben. Das haben wir nie gemacht. Ne?
Ja.
Aber es hilft dann einfach auch.
Ja, so die Reaktion am Netz wieder so, das ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn man das längere Zeit mal nicht gemacht hat.
Genau.
Wie man sich bewegt und allem drum dran.
Ein paar Spielzüge. Und vor allem natürlich auch da spielt ja Aufschlag und Return wahrscheinlich noch eine größere Rolle als im Einzel.
Ja.
Es ist auch immer ein gutes Training, um einfach das mal ein bisschen wieder reinzubekommen. Das auf jeden Fall. Und natürlich kann man körperlich schauen, dass man vielleicht nochmal eine Schippe drauflegt, ja.
Mhm.
Je nachdem, welchem Fitnesszustand man ist, geht man vielleicht ein paar Mal laufen.
Ja.
Einfach um so eine Grundlagenausdauer zu haben. Ich glaube, da muss jeder aber natürlich, muss man das super individuell schauen, was für ein Leistungsstand man überhaupt ist und wie viel kann man auch von seiner Zeit überhaupt aufbringen, um da nochmal was reinzustecken und wie viel sollte man tun. Ich meine, dadurch, dass wir alle ja Match-Tiebreak spielen bei den Medenspielen, ne, ist es ja auch so, man muss ja auch nicht bis aufs letzte Tröpfchen austrainiert sein.
Richtig.
Ja, weil ich glaube, ein Einzel mit Match-Tiebreak, das kriegt man ja auch noch hin, ne? Aber trotzdem hilft, wenn du einfach natürlich fit bist für deine eigenen Verhältnisse. Ich merke das bei mir selbst immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut, gut fit, gut trainiert, dann geht man natürlich viel selbstbewusster auch in die Saison rein, weil man weiß, so ja, an dem Spieltag, okay, Einzel, Doppel, überhaupt kein Problem. Ich kann jeden Ballwechsel mitgehen, ich muss nicht mit meinen Kräften haushalten. Und vor allem, was ich dann immer merke, wenn die Kräfte so langsam ausgehen gegen Ende vom Match, fängt man an, dumme Sachen zu machen, leichte Fehler zu machen, weil die Konzentration nachlässt, wenn man müde wird. Merke ich häufig, oder habe ich in den letzten Jahren häufig gemerkt, bei den ersten Spielen, bei den ersten Medenspielen, ja, dass ich dachte so, hä, irgendwie kriege ich es jetzt nicht mehr so zusammen. Und da hilft natürlich auch vorher, wenn man die Möglichkeit hat, ein, zwei Vorbereitungsturniere zu spielen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ist es bei dir geplant?
Ja, auf jeden Fall ist es geplant, weil ich brauche, bin niemand von mir selber, dass ich sage, ich brauche auf jeden Fall immer ein paar Matches, so, um mich auch da gut vorbereitet zu fühlen. Der wichtigste Punkt ist vor allem auch diese, wie du sagst, diese Fitness, dieses Vertrauen selber zu haben. Ich kann ein Match komplett durchspielen. Ja, ich sage immer alles auf unserem Hobbyniveau. Ja, es muss ja keiner wirklich bis auf der letzten Rille austrainiert sein. Das kriegt man ja auch meistens gar nicht mehr hin. Aber ich sage immer wieder, die Medenspielzeit ist einfach mal eine schöne Zeit für Tennisspieler. Also ich meine, das betrifft ja auch andere Sportarten, aber gerade im Tennis ist es eine Zeit, bei der man einfach mal körperlich und auch so ein bisschen mental aus seiner Komfortzone rauskommt. Ja, dass man einfach sagt, ich mache mich jetzt nochmal ein bisschen mehr, engagiere ich mich sportlich und auch gerade dieses Tennis ist ja gerade mental, dieses 1-gegen-1, ich konzentriere mich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf diese Spieltage. Das betrifft ja viele. Das ist irgendwie so eine Zeit, wo man einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommt, weil wenn man jetzt nicht die Medenspiele hätte, würde man sich wahrscheinlich nicht nochmal extra mehr fit machen. Deswegen finde ich es immer eine schöne Zeit für mich, ist das Körperliche vor allem, dass man einfach guckt, macht sie einfach ein bisschen fitter, ja, weil wie du sagst, wir haben das ja auch bei ganz an eigenem Leib erfahren und auch bei ganz vielen anderen Trainingscamps gesehen, da kommen dann Gruppen hin, auch wir haben das ja so gemacht, ja, du bist alles total heiß, fliegst irgendwo hin, schönes Wetter, hast einen Blick aufs Meer, denkst, du kannst heute 4 Stunden spielen, und merkt schon am ersten Tag, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich deine ganzen Hände wehtun, Blasen an den Füßen und du einfach komplett ausgelaugt bist nach 2-3 Tagen und gar nichts mehr richtig machen kannst, ist es im Endeffekt so, ja, wahrscheinlich eher langsam anfangen und das immer zu steigern. Wenn du eine Woche im Trainingslager bist, ist es eher blöd, langsam anzufangen, weil dann ist es schon fast wieder vorbei. Deswegen, wie du sagst, die Vorbereitung ist da schon etwas wichtig und da meine ich eben auch, dass man halt auch schon frühzeitig anfängt im Training, sich vielleicht nochmal das eine Mal mehr zu verabreden am Wochenende und vielleicht zu sagen, ich spiele nochmal am Sonntagabend eine Stunde, spiele auch mal ein Match, ja, weil das ist nochmal eine ganz andere Belastung, ich merke das auch immer wieder, als im Vergleich zu, wenn man einfach nur das Mannschaftstraining hat, wo man ein paar Elfer spielt, vielleicht ein paar Gruppenspiele oder sonstiges. Und so Vorbereitungsturnier, da halte ich viel von. Viele Automatismen sind dann doch wieder über den Winter weg, ja, weil man einfach viel zu wenig spielt. Und man merkt das ja auch dann, wenn man auf Sandplatz kommt, die Sandplätze sind am Anfang immer super langsam und das ist, Wind ist dabei und Sonne plötzlich und allem drum dran, dann ist es wieder arschkalt. Also es sind viele Sachen, an die man sich dann doch wieder nach all den Jahren immer wieder neu gewöhnen muss.
Ja. Ja. Und ich glaube, du hast es auch eben schon so ein bisschen angedeutet, dass man langsam da rein startet. Häufig, Fehler habe ich auch früher ganz oft gemacht und haben wir auch in unserer Zeit als Trainer häufig beobachtet, wenn die Leute dann spüren, dass die Saison so langsam losgeht wie jetzt, ne, so merkst du, oh, guckst mal in den Kalender, das sind weniger als 8 Wochen, dann plötzlich bekommen sie dann Motivation, aber ja, übertreiben dann auch, wollen dann viel zu viel in der Kürze der Zeit,
ja,
wollen viel zu viel trainieren und alles auf einmal machen. Und dann kommt es halt häufig auch, dass es dann zu viel wird und du dann, also du kannst nicht das, was du im Winter versäumt hast, in 8 Wochen dann aufholen.
Ja,
plötzlich.
Wird schwierig. Ja.
Deswegen auch da ist immer so ein bisschen, sei es im Trainingslager, wenn du irgendwo hinfährst oder wenn du hier zu Hause in deinem Heimatverein trainierst, eher immer so ein bisschen Qualität vor Quantität. Spiel lieber eine Stunde ordentlich und konzentriert, ja, und versuch gut zu trainieren. Langt dann auch, bevor du jetzt dann meinst, du musst 2-mal am Tag spielen. Und dann, wie oft haben wir es im Trainingslager schon beobachtet, Leute, die dann meinen, nee, ich muss jeden Tag voll auskosten, 2-mal am Tag spielen. Und am 3. Tag sind die komplett leer,
ja,
stellen sich trotzdem auf den Platz und spielen mit 50% ihrer Kraft,
ja,
und spielen super scheiße dann, treffen keinen Ball mehr, aber meinen, ah, ist gut, dass ich nochmal gespielt habe. Damit machst du den ganzen Rhythmus kaputt und glaube ich, ist eher kontraproduktiv, als dass es dich weiterbringt.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und wir haben es ja jetzt so ein bisschen schon mal grob geplant, wenn wir nach Malle fliegen, dass wir vorhaben, nur einmal am Tag zu spielen und das maximal 2 Stunden am Anfang und dann halt nicht direkt vom ersten Tag an direkt 4 Stunden, wie wir es teilweise in Kroatien, ja, gemacht haben, das habe ich nie durchgehalten, und dass wir da langsam anfangen, weil es natürlich auch ist, dass man sich auch, wenn man vielleicht nach Mallorca fliegt und hat da einfach auch ein bisschen anderes Klima, muss sich erstmal akklimatisieren, man fährt da hin und direkt in der Sonne und allem drum dran, das ist halt schon mal was ganz anderes, du kriegst ja immer auch Blasen an den Händen, ja, direkt, ja, das Problem habe ich glücklicherweise nicht, bisher noch nicht gehabt, aber es ist einfach viele Sachen, die man da berücksichtigen muss. Ja.
Achtest du, wenn du jetzt so am Ende vom Winter in der Halle spielst, also ich meine, wir merken es ja auch, wenn die Temperaturen jetzt ein bisschen steigen, ist es dann direkt ein anderes Spiel in der Halle? Wie gesagt, keine Heizung, das heißt Außentemperatur gleich Innentemperatur.
Gefühlt, ja,
genau. Und bei 3 Grad spielt sich dann doch anders als jetzt am Freitag zum Beispiel bei 12 oder 15 Grad.
Ja, ja, ich finde, der Unterschied in der Halle bei uns ist dann natürlich riesig. Das betrifft natürlich auch jeden Sandplatz, merkst du ja draußen, wenn du bei 17 Grad spielst oder halt dann bei 30 Grad. Ja. Es ist einfach unfassbar groß der Unterschied. Und das merkt man auch, finde ich, in der Halle. Was war nochmal die Frage?
Meine Frage war, passt du dein Spiel jetzt schon so ein bisschen an? Also damit meine ich, versuchst du zum Beispiel beim Aufschlag jetzt schon mal vermehrt irgendwie Kickaufschläge zu spielen, was man ja auf Sand mehr spielt? Oder versuchst du einfach auch ein bisschen höher zu spielen übers Netz, ein bisschen mehr Spin in die Bälle,
nee,
in Flugkurve reinzubekommen, um dich schon so ein bisschen auf Sand vorzubereiten?
Ah, oder ich weiß nicht. Ich glaube immer, dass vielleicht sogar das eher kontraproduktiv ist, wenn man in einer schnellen Halle jetzt dann plötzlich, ja, meinen Sandplatz-Tennis spielen zu wollen, um zu sagen, ich mache jetzt hier eine krasse Vorbereitung. Mhm. Das hatten wir auch mal, weiß ich nur, als wir Jugendliche waren, immer mal probiert,
ja,
dass wir dann in der Teppichhalle dann plötzlich versucht haben, und da war die Anweisung, ja, wir spielen jetzt hier alle mit ganz viel Spin,
ja,
und im Endeffekt hat das, glaube ich, immer nur zu Frustration geführt, weil du dann, keine Ahnung, Punkte gespielt hast und dann hatte der erste Ball war wieder vom Gegner, von deinem Partner drüben, komplett kerzengerade ohne Drall und du hast dann da versucht, irgendwie mit Spin drauf zu reagieren und hast eigentlich nur Vorlagen gegeben, ja, mit den hohen Bällen, und so sehe ich das jetzt auch in der Halle. Es ist einfach so, Halle, schnelle Belege, wie jetzt auch ein Hardcore, der etwas schneller ist, oder einen Teppichbelag in der Halle. Du hast nicht diese äußeren Einflüsse, es ist was ganz anderes. Und da ist halt einfach das erfolgreiche Spiel nicht unbedingt mit sehr viel Spin zu spielen oder ein Kickaufschlag, der dann vielleicht eine Vorlage ist. Und im Endeffekt führt das nur zu Frustration, wenn du dann im Training jeden Punkt oder immer nur im Nachteil bist, weil du da irgendwas versuchst, was im Sommer vielleicht sein könnte. Ich glaube, man hat schon auch noch genug Zeit, sich auf den Sandplatz einzustellen, wenn das kommt. Ja, ich meine, heutzutage machen die meisten Plätze ja fast schon Anfang April auf, wenn das Wetter mitspielt. Man hat genug Zeit, dann auch ein bisschen zu spielen. Und es ist ja für alle gleich. Ja, es sei denn, die ein paar Vereine haben vielleicht irgendwelche Sandplatzhallen, wo das nochmal anders ist. Aber auch da, der Sandplatz draußen im Vergleich zu der Sandplatzhalle ist was ganz anderes. Und deswegen, ich mache das nicht. Weiß nicht, wie es bei dir aus ist.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe das deshalb gefragt, weil wir das ja auch häufig beobachtet haben, dass dann Spieler oder Gruppen dann gemeint haben, sie müssen jetzt dann auf einer Teppichhalle plötzlich schon anfangen, Sandplatztennis zu spielen, um sich vorzubereiten.
Ja, die Zauberschnur gespannt und dann genau, 2 Meter übers genau. Netz spielen mit Spinnen.
Um sich frühzeitig vorzubereiten, sehe ich auch absolut. Du musst dich immer den Belag anpassen und den Bedingungen. Und wenn du dann bei einem schnellen Belag musst du dich halt nah an die Linie stellen, die Bälle früh nehmen, ein bisschen tiefer stehen und kannst du nicht plötzlich anfangen, Sandplatztennis zu spielen. Und du musst halt dann, wenn du rausgehst, anfangen, dann dein Spiel dort anzupassen. Und daraus, wenn du das, umso öfter du solche Wechsel machst, desto besser wirst du ja auch da drin, dich schneller anzupassen. So, ja. Und ich glaube, das bringt uns auch zu unserem nächsten Thema, nämlich die aktuellen Turniere und Spiele auf der ATP-Tour.
Ja.
Denn unser Alexander Zverev hat ja diesen Wechsel nämlich gemacht. Der hat ja, haben wir ja schon mal erwähnt, hat ja bei den Australian Open die ganze Hardcore-Tour mitgenommen, ist jetzt auf Sand gewechselt, hat dort in der Südamerika-Tour die Sandplatzturniere gespielt. Richtig. Und ist jetzt wieder zurück auf Hardcore gegangen, Indian Wells, also hat einen ordentlichen Switch gehabt.
Ja.
Ich glaube, du hast ja auch seine Pressekonferenz nach seinem ja eher enttäuschenden Auftritten bei den Turnieren. Wo war das in
Buenos Aires
und Rio?
Genau.
Vielleicht magst du kurz was dazu sagen.
Ja, ich glaube, er hat in seinem Interview auch gesagt, beziehungsweise danach das Statement war, dass er halt im Endeffekt diese 3 Wochen davon 2 krank war, dass er eher suboptimal für ihn lief. Ich glaube, bei dem einen Turnier war es wirklich so, dass da irgendwie alle mit Magenproblemen zu kämpfen hatten. Da gab es viele Aufgaben. Naja, auf jeden Fall, im Nachhinein sagt er, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, die Südamerika-Tour einzubauen auf dem Sandplatz. Weil es lief jetzt nicht so wie gewünscht. Er hätte ja die Chance, die Nummer 1 zu werden, da Sinner ja aktuell gesperrt ist. Meinte dazu auch, aber dazu müsste er mal weiterkommen als die erste oder zweite Runde. Da hat er auch recht, weil wie wir jetzt gerade gesehen haben, Indian Wells ist er auch direkt rausgeflogen gegen den Niederländer Talon Kriegsboer. Ganz knapp im dritten Satz, 7-6. Und ich habe ein paar Matches gesehen, natürlich nicht alle von ihm. Was sein Spiel betrifft, ja, Fortschritte hat er für mich da nicht gemacht. Vielleicht ist das auch seiner Krankheit, wegen seiner Krankheit gewesen, dass er sich nicht wohlgefühlt hat und hat gerade ein altes Spiel gespielt. Aber dass er da, wie wir es letztes Jahr schon vor den LTP World Tour Finals gesehen haben, dieses aggressive Spiel, dass er viel mit der Vorhand agiert, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Der steht für mich immer noch hinter der Grundlinie und läuft halt einfach unfassbar, schlägt gut auf und ömmelt da die Bälle rein. Aber an seinem Spiel Veränderungen habe ich nichts gesehen. Und ich glaube, dass es jetzt eher so ist, dass er eher Selbstbewusstsein eingebüßt hat durch diese frühen Niederlagen bei den 3 Turnieren in Folge. Jetzt auch bei Indian Wells. Ich meine, es ist wahrscheinlich das größte Masters 1000. Heißt ja immer der 5. Grand Slam. Jetzt hat er wieder 10 Tage erstmal Pause, um dann in Miami das nächste Hardplatz-Turnier zu spielen. Also ich glaube, er ist mit dem Verlauf seiner Saison nach den Australian Open kann er auf keinen Fall zufrieden sein.
Ja, also erstmal zu der Entscheidung, die Südamerika-Tour zu spielen. Ich glaube, einerseits natürlich hat er die 1 der Welt im Kopf. Ich hatte mal so eine Auflistung gesehen, wie viele Punkte er bei dem jeweiligen Turnier erreichen muss, um Jannik Sinner abzulösen.
Ja.
Und es sah schon machbar aus, sage ich mal, wenn er natürlich sein bestes Tennis spielt. Und ich glaube, dass da schon in seinem Kopf war, okay, auf Sand kann er am ehesten, am weitesten kommen, weil das immer traditionellerweise sein bester Belag war, wo er die besten Ergebnisse gemacht hat. Sagt er auch von sich selbst. Und ich hatte dann auch im Interview von ihm gesehen, dass er meinte, er sieht seine großen Chancen bei den French Open.
Mhm.
Und er braucht aber immer 2-3 Turniere, um dann in Form zu kommen. Die ersten 2-3 Turniere auf Sand wären bei ihm immer eine absolute Katastrophe.
Ja, wundert nicht, weil er hat ja auch schon so viele Masters-Turniere gewonnen auf Sand.
Ja, aber immer erst nach 2-3 Wochen. Okay. Wenn er die ersten 2-3 Turniere meinte, wäre er immer super schwach. Und dann, wenn er reinkommt, dann ist es sein bester Belag, spielt er am allerbesten. Deswegen wollte er so früh wie möglich den Rhythmus auf Sand finden, hat er gemeint.
Aber
damit er dann besser reinstartet. Glaubt aber auch, dass es vielleicht eine Fehlentscheidung hätte sein können.
Ich bin da auch. Ich meine, das war ein Experiment. Wahrscheinlich macht er das nicht nochmal in seiner Karriere, aber der Switch dann von Hartplatz in Australien im Januar, dann zu Sandplatz im Februar in Südamerika und dann wieder Hartplatz. Jetzt, ich meine, im Endeffekt sind die Masters-Turniere ja immer 10 Tage. Das heißt, er ist ja mindestens 20 Tage im März in den USA. Natürlich noch länger mit der Zeit, die er da Vorbereitung hat. Also es ist wieder 1 Monat, ja. Und dann im April langsam auf die Sandplatz-Tour wieder zu kommen, da hast du ja ständig einen Switch. Also, und der Sandplatz in Südamerika ist nicht der gleiche wie der Sandplatz in Europa, weil einfach ein anderes Klima da herrscht.
Ne? Ja, und
also,
es ist viel, viel höher, glaube ich.
Ja, also ich meine, du hast ja gesehen, wie krass die da alle geschwitzt haben. Ja. Das ist einfach viel heißer, schwüler und im Vergleich jetzt zu vielleicht, keine Ahnung, zu der Jahreszeit Monte Carlo, wo du teilweise die Spieler da mit Longsleeve spielen müssen. Ja, das ist aber ein ganz ganz andere Bedingungen.
Also ich weiß nicht, wo es ist. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwo in einem Interview gesehen, sei es in Chile oder so, da spielen die super hoch, keine Ahnung, bei welchem Turnier.
Ja.
Das wäre so ultra schwer, da zu spielen, weil die Bälle ganz anders fliegen
würden. Ja, die fliegen halt viel weiter, die Luft ist viel dünner. Genau, ist was ganz anderes. Und ich finde, gerade jetzt in Rio hat man gesehen, also die Spieler waren ja klitschnass geschwitzt, bis die Schuhe waren komplett nass. Das ist einfach ein ganz anderes Klima, was da einfach eine mega Belastung auch für den Körper ist. Und das hast du ja in Europa nicht, muss man aber mal so sagen. Ich kann auch sehr heiß sein, aber nicht so wie da.
Ja, ich glaube auch, dass einfach so eine lange Vorbereitung auf Sand, dass das vielleicht ein bisschen zu übermotiviert war, weil wie willst du auch, wenn du dann dein Level erreicht hast, das dann so lange aufrechterhalten? Ich glaube, die Sandplatzsaison, die europäische Tour ist sowieso schon lang genug. Wenn du dann in München startest im April und dann spielst du jedes Turnier durch, hast du schon genug Zeit, dich vorzubereiten. Klar, ich glaube, Startgeld oder Antrittsgeld wird eine Rolle gespielt haben für ihn, dass er halt, das wird er natürlich nicht öffentlich sagen, aber dass er dann vielleicht auch dann gesagt hat, okay, deswegen spiele ich diese Turniere. Aber auch, ich kann es verstehen, dass man als Spieler vielleicht die Erfahrung gemacht haben will, auch mal in Südamerika zu spielen, also wenigstens einmal. Ne? Das ist soll schon eine ganz besondere Atmosphäre sein, dort zu spielen.
Richtig,
Und vielleicht willst du es einfach auch mal mitgenommen haben, dass du sagen kannst, in 20 Jahren zurückblicken kannst, ah ja, stimmt, da habe ich auch mal gespielt, war cool.
Ja.
Aber sportlich natürlich, würde ich sagen, du hast es gerade schon gesagt, was den Spiel angeht, ich habe eigentlich alle seine Matches gesehen, deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben, beziehungsweise sein Spiel nicht weiterentwickelt, wieder in alte Muster zurückgefallen, ganz klar für mich. Also jedes Match war entweder mit Ach und Krach gewonnen und dann wieder 5 Meter hinter der Linie gestanden, sich unglaublich bewegt, unglaublich antizipiert, also wir wissen jetzt mittlerweile alle von seinen Stärken, und spielt den Ball rein und die anderen teilweise kriegen es dann halt, sind nicht gut genug, um ihn halt dann wegzuspielen und scheitern knapp. Genauso war es jetzt auch in seinem Erstrundenspiel gegen Talon Kriegspur. Du hast gerade gesagt, er hat verloren, relativ knapp, 6-4, 6-7, 6-7.
Ja.
Und Kriegspur hatte auch, also er hat sich einen abgerackert, der hatte 4 Matchbälle gehabt und hat die Dinger nicht tot bekommen, weil Zverev einfach wieder so weit hinten stand, defensiv alles geholt hat, reingespielt hat, keine Fehler mehr gemacht hat. Und er musste sich das wirklich erspielen, der Kriegspur, hat es dann auch geschafft. Das geht aber auch in ganz, ganz vielen Fällen geht das nach hinten los, dass die dann halt eben die Dinger vermasseln und der Zverev sich das Ding holt.
Ja.
Aber ich bleib dabei, das reicht einfach nicht. Das reicht nicht, um dann die Top-Leute zu schlagen, wenn er nicht schafft, sein Spiel anzupassen. Ganz einfach. Er wird dann nicht die großen Dinger gewinnen. Er ist wieder ins alte Muster zurückgefallen, spielt die Bälle nur rein. Es reicht nicht.
Das sehe ich ganz genauso, dass er da sein Spiel Hoffnung, die er sich selbst vielleicht auch gemacht hat oder auch den ganzen Fans, sag ich mal, das ist ja keine Hoffnung, die er den Fans macht, aber so sein Spiel umzustellen zu wollen, Ende des letzten Jahres, war ich schon teilweise beeindruckt, so krass, wie er mit der Vorhand da viel umlaufen hat, die Rückhand und der Vorhand dann mal Gas gegeben hat. Das habe ich jetzt die letzten Matches überhaupt gar nicht gesehen, also gar nicht gefühlt. Du hast gesagt, seine Stärken, die wissen wir alle, er ist einfach ein krasser Konterspieler, aber er hat immer wieder die Matches, wo er dann beispielsweise gegen den Kriegsbohr, wo er vermeintlich ja eigentlich der stärkere Spieler ist oder der haushohe Favorit, dass er da ins Straucheln kommt und an der Niederlage kratzt und gerade verliert er diese Matches einfach.
Ja.
Also sei es gegen Cirundolo, der ja auch, kleine Frage, ein richtig starker Sandplatzspieler ist, jetzt gegen Kriegsbohr. Und jetzt hat er erstmal wieder eine lange, lange Zeit Pause, also 10 Tage, 11 Tage, bis Miami losgeht. Und dann geht es wieder von vorne los für ihn. Und ich glaube, dass er sich das natürlich alles nicht so vorgestellt hat. Sein Ziel war ja dieses Jahr, ein Grand Slam zu gewinnen. Dass es natürlich auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat, dass er da Einbüßen gemacht hat. Aber der Zverev hat schon immer gezeigt, dass es ein Stehaufmännchen ist, der sich davon nicht unterkriegen lässt und der da, ich glaube, nach wie vor sich für die Sandplatzsaison auf jeden Fall zum engeren Favoritenkreis gehört für die ganzen Sandplatzturniere. Das sehe ich schon noch so.
Das sehe ich auch so. Ja. Und ich finde es ja auch gut, wenn einer sagt, hey, ich möchte die Eins der Welt werden, ich möchte den Grand Slam gewinnen und sich dann auch in diese Position bringt. Ich habe nur ein bisschen die Sorge oder sehe die Gefahr, dass jetzt schon über so einen langen Zeitraum, dass er ankündigt, ich will den Grand Slam gewinnen, ich will die Eins werden, dass der Druck einfach immens hoch ist über so einen langen Zeitraum. Und ob du den so lange standhalten kannst, ich weiß es nicht. Also es schwebt ja, scheint ja, also wenn wir das ständig mitbekommen über die Medien und in jedem Interview, dann scheint das ja auch jeden Tag in seinem Kopf zu sein. Und ich weiß nicht, wie lange du diesen Druck standhalten kannst. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn einfach mal der Druck raus ist und du kannst einfach mal ganz entspannt zum Turnier fahren, ohne dass bei jedem Interview die Frage ist, wirst du die Eins der Welt, wirst du im Grand Slam dieses Jahr gewinnen, sondern einfach mal spielst und
ja.
Das nicht so ein großes Tara ist die ganze Zeit.
Ich glaube, in die Lage kann man sich gar nicht reinversetzen von außerhalb, ob er sich selbst da Druck macht, ob er das verspürt oder nicht, wie das ist, wenn du weißt, ich kann vielleicht die Eins der Welt werden, was ja auch ein Meilenstein ist im Tennis, ne? Zu sagen, ich war mal die Nummer Eins der Welt. Ja. Klar, kommt danach immer jeder, du hast aber kein Grand Slam gewonnen, weißt du, so, ja, aber trotzdem ist es ein krasser Erfolg, ja. Der beste Tennisspieler in einer Periode von 12 Monaten zu sein, ist schon heftig gut, ja, und ich glaube auch, dass er diese ganzen Chancen halt sieht, er riecht an einem Grand Slam-Titel, ich meine, er war final häufiger bei einem Grand Slam, er ist kratzt an der Nummer 1 der Welt, es ist ja nicht so, dass es utopisch weit weg ist, ja, sondern es ist wirklich gefühlt in Sichtweite und ich glaube, ja, er kann sich da durchaus selbst den Druck, ist vielleicht auch hausgemacht, ne, mit seinen ganzen Ankündigungen und wie auch immer, aber gut, wir werden es sehen.
Ja. Ich glaube, auch hier war zum Thema Belag, hat man ja auch viel gehört in Indian Wells, ne? Also, soll traditionellerweise ja immer sehr langsam gewesen sein, der Belag. Deswegen hat es auch solchen Spielern sehr gelegen, wie so einem Alcaraz, die halt einfach jetzt vielleicht besser spielen auf einem etwas langsameren Belag, weil die einfach mehr Ballwechsel spielen können, nicht so weggeschossen werden können, weil du kommst dann nochmal eher in der Defensive an die Bälle ran. Ja, und
trotzdem die Möglichkeit haben, die Bälle trotzdem mehr zu beschleunigen als alle anderen. Das finde ich auch immer, ja.
Ja, absolut. Und er hat nach seinem ersten Training dann im Interview gesagt, dass er das Gefühl hat, also er soll auf jeden Fall neu gemacht sein, der Belag, und soll auch schneller sein.
Ja.
Ja. Dann wiederum hat Medvedev in dem Interview gesagt, nach seinem ersten Training, er hat das Gefühl, die Plätze sind langsamer geworden. Meint, das hätte aber, könnte aber auch daran liegen, dass er nicht ganz bei Sinn war, weil er noch so einen Jetlag hatte und einfach es nicht einschätzen konnte.
Ja.
Und der Zverev meint, er hätte gar keinen Unterschied gemerkt. Also man hört da viele verschiedene Ansichten. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, auf welchem Platz du trainierst, weil die Center Courts sind nochmal anders als die Nebenplätze. Und ich hatte in einem Podcast von Steve Johnson und John Isner und so weiter gehört, dass Steve Johnson auf den Plätzen, also vor Ort war, dort trainiert hat.
Mhm.
Und er meinte, dass die sehr glatt sein sollen. Und für alle, die auf Hardcore gespielt haben, ihr wisst ja, der kann ja so ein bisschen so rau sein wie so Schmirgelpapier.
Ja,
so
körniger,
genau. Genau, körniger, dann wird er ein bisschen langsamer. Und wenn er glatt ist, ist er einfach schneller. Und er soll glatter sein, deswegen glaubt er auch, dass der für ihn kam der Platz auch ein bisschen schneller vor.
Ja.
Ja, ist natürlich wieder die Frage, warum macht das der Veranstalter? Warum ändern sie plötzlich die Körnung? Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind. Ja.
Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich meine, es gibt ja diesen Index, wie schnell der Platz sein soll. Ich kann auch nicht sagen, wie häufig, was heißt neu gemacht, werden die Plätze in den Wells? Ich weiß es einfach
gerade. Die werden ja, glaube ich, jedes Jahr neu gemacht.
Werden die neu gegossen jedes Jahr? Die werden ja wie so eine Paste, die da drauf gekippt wird und dann wird das da verteilt. Vielleicht gibt es da auch einfach Schwankungen bei der Herstellung. Ich meine, oder woran das liegt. Ich glaube auch, heißt ja immer, ja, die Außenplätze sind immer schneller. Ja, ich glaube, hieß es ja auch häufig, dass die einfach mehr bespielt sind und dadurch einfach glatter werden mit der Zeit. Der Center Court wird halt gehütet wie wie sonst was, das ist ja wie Wimbledon, der Rasen auf dem Center Court soll ja so lange wie möglich im perfekten Zustand sein im Vergleich zu den Außenplätzen. Und da hört man natürlich dann immer wieder unterschiedliche Sachen. Ich finde es ja immer gut, wenn das geändert wird, wenn man mal auf einem anderen Belag spielt, der andere Spieleigenschaften hat, dass es einfach ein bisschen interessanter wird. Jetzt hatte gerade Djokovic, hat ja erste Runde verloren, auch ein Highlight, was heißt ein Highlight, sagen wir mal, ein Banger, dass er direkt gegen Bottic van de Zandschulp erste Runde verliert, auch recht deutlich, im dritten Satz, glaube ich, 6-1 oder 6-2 verloren. Und hatte nach seinem Match gesagt, ja, also er hatte eigentlich toll trainiert. Übrigens geht es auch mit Murray weiter.
Genau, Murray war mit dabei.
Mindestens mal bis French Open. War auch beim Turnier dabei, aber wieder zurückzukommen, hatte gesagt, er hatte super trainiert auf den Außenplätzen und er hat ein tolles Gefühl gehabt auf dem Center Court. Ist es ihm, abgesehen davon, dass er eine super schlechte Leistung gebracht hat, seiner Meinung nach total schwer gefallen, weil die Bälle so hoch abspringen würden im Vergleich zu den Außenplätzen. Die würden teilweise höher abspringen wie auf den höchsten Sandplätzen. Also es gibt anscheinend da wirklich massive Unterschiede zwischen dem Center Court und den vielleicht den Außenplätzen. Ja.
Ja, bleiben wir mal bei Djokovic. Ich habe gestern ein bisschen was von dem Match gesehen. Also ich würde sagen, ich habe so die ersten anderthalb Sätze gesehen. Das lief dann in der Nacht. Bin ich irgendwann eingeschlafen. Habe heute Morgen dann das Endergebnis gesehen. Und er hat ja letztes Jahr schon gegen Luca Nardi verloren. Ein Lucky Loser.
Ich glaube, Bandit von der Title war nicht auch Lucky
Loser? Genau, genau. Ja? Also das heißt, als Gesetz darfst du immer erste Runde frei und dann spielst du, dann kommst du direkt in die zweite Runde und dort hat er dann einen Lucky Loser. Und hat jetzt zweimal in Folge in Indian Wells gegen einen Lucky Loser verloren in der ersten Runde. Und ich glaube, davor hat er 3 Jahre nicht gespielt in Indian Wells. Mhm. Das heißt, er hat jetzt schon seit 5 Jahren noch kein Match mehr gewonnen oder so.
Ja.
Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch das beobachtet, die Konstellation mit Murray und so. Ich bin da ja von Anfang an eigentlich ein großer Fan von gewesen. Habe mich da sehr drauf gefreut. Jetzt sehe ich es gerade so ein bisschen, bin ich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Okay.
Einfach deshalb, das erinnert mich an die Zeit zurück, als er sich schon mal von seinem langjährigen Trainer Marion Weider getrennt hat und dann mal kurzzeitig von Andrew Agassi betreut wurde und weiß nicht, was er noch für Experimente hatte. Ich meine, Radek Stepanek war kurzzeitig mal dabei. Da dachte man auch so, wow, was eine geile Konstellation. Aber das war dann ganz schnell wieder vorbei und er ist wieder so back to the roots gegangen und hat sich dann wieder mit Marion Weider angeschlossen und plötzlich hat er wieder sein bestes Tennis abgerufen. Das sage ich deshalb, weil ich habe das Gefühl, auf dem Platz, der war mir zu ruhig. Mhm. Also der war zurück, der hat sich überhaupt nicht negative Emotionen gezeigt und sich aufgeregt und so. Und das ist etwas, was man vielleicht beim Djokovic immer so ein bisschen kritisiert hat, dass er seine Box anscheißt und dann irgendwie ausrastet, wenn er hinten liegt und irgendwelche wilden Sachen macht, Verletzungspausen und. Aber daraus hat er ja immer Kraft geschöpft und konnte dann plötzlich irgendwie das Match drehen und hat super Energie freisetzen können. Der war unglaublich ruhig, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Und hat es so, ja, hört sich jetzt so blöd an, aber ein bisschen so über sich ergehen lassen. Ich habe das Gefühl, er traut sich vielleicht auch nicht so in die Richtung Box, so weil er so einen Respekt vor Murray hat, den anzuscheißen oder so. Ja, und da mal irgendwie reinzuschreien, reinzurufen. Und ich glaube, das braucht er aber. Ich meine, erinnert dich, wie er sich dem Goran Ivanisevic gegenüber, hat mir immer gedacht, so der Arme, ey, der wird da angeschissen ohne Ende. Aber gefühlt braucht der Djokovic das, dieses Ventil, um einfach sich an ihn ein bisschen abzureiben, um dann auf dem Platz dann irgendwie da reinzukommen und seine Leistungen abzurufen, sein bestes Level. Und das habe ich gestern überhaupt nicht gesehen. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass er so zu gehemmt ist oder sich nicht traut, da was zu machen und dass diese Sache auch ganz schnell wieder vorbei sein kann.
Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, bei Agassi war es ja damals auch relativ schnell vorbei. Man kann nicht hinter die Kulissen blicken. Ich glaube, natürlich ist der Respekt da enorm, auch so medial. Kann jetzt nicht sich da hinstellen und den Murray ankacken. Das kann er nicht bringen. Ich glaube, das würde Murray auch nicht für gut heißen. Aber man darf auch nicht vergessen, der hat ja anscheinend Muskelfaserriss nach den Australian Open und ist ja da relativ schnell wieder dann zurückgekehrt. Hat jetzt 2 Turniere, wo es jetzt nicht so lief. Und dass er natürlich jetzt auch in einem Alter ist, wo er das vielleicht auch nicht mehr alles so schnell so einfach wegsteckt, wie es vielleicht früher war. Und ich glaube, trotzdem dass er noch seinen Drive sozusagen findet, auch mit Murray, weil ich bin mir sicher, wenn der Djokovic so ein bisschen wieder mehr sein Selbstbewusstsein hat und seine Match-Routine findet bei allen Matches und einfach mehr Matches gewinnt wieder auch, dass der Murray da sau wertvoll für ihn sein könnte. Ich glaube, der Murray war immer so ein Fuchs auf dem Platz, dass er ihm wirklich richtig helfen kann, ein paar Gegner einfach zu knacken. Ich glaube, dass die das jetzt nicht so schnell beenden. Ich hoffe es nicht, dass jetzt morgen die Nachricht kommt, Murray nach Indian Wells vorbei ist, funktioniert nicht mehr. Sondern, dass die Zeit von denen noch kommt, bis zum French Open, glaube ich, dass die Erfolge feiern und man darf nie den Fehler machen, Djokovic abzuschreiben.
Nee, das darf man nicht, aber ich hatte das Gefühl, so, er hatte überhaupt gar keine Durchschlagskraft. Also er hat so wenig Power in seinem Spiel. Normalerweise ist er so dominant auf dem Platz und du hast das Gefühl, der erstickt seine Gegner mit seinem Spiel, weil er einfach denen keine Luft zum Atmen gibt und jeden Ball früh nimmt und lang spielt und die sind verzweifelt. Das war gestern ganz andersrum. Also Van der Sandschop hat Druck gemacht und der Djokovic ist links rechts gerannt und hat die Bälle, ich fand, so drucklos gespielt. Mhm. Das hat mich dann ein bisschen erinnert an so Zeiten von Nadal, aber auch Federer, wenn die mal so eine Phase hatten, wo man gesagt hat, oh, die haben ein bisschen eine Krise.
Ja.
Da haben die zum Beispiel mal unglaublich kurz gespielt. Ich erinnere mich an die Vorhände von Nadal teilweise. Die hat er ins T-Feld gespielt. Man dachte so, hey, wo ist denn seine Power hin?
Ja.
Und ich glaube, das hat immer was mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn er dann plötzlich 1-2 Matches gewonnen hat und so eklige Matches überstanden hat, plötzlich hat er das Selbstvertrauen gehabt und dann ist die Vorhand wieder mit, keine Ahnung, diese Schleuder da eingeschlagen wie sonst was und hat die Power wieder gehabt. Und ich dachte so, hä, krass, das ist bei denen einfach nur so ein Fünkchen Selbstbewusstsein, was dann wieder dieses Spiel aufleben lässt.
Mhm.
Mal gucken, ob er das findet, aber ich fand ihn echt schwach gestern, muss ich sagen.
Ja, okay, werden sehen. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Konstellation auch bei den beiden weitergeht.
Ja, ansonsten hast du noch weitere Matches gesehen bei Indian Wells und was ist so dein Eindruck vom gesamten Turnier, vom Feld? Beispielsweise gab es wieder viele junge Spieler, die in den ersten Runden ja, gute Ergebnisse gemacht haben, aber auch viele alte Spieler, also beispielsweise Monfils und Dimitrov sind in der dritten Runde, spielen jetzt gegeneinander, also ein richtiges Seniorenduell. Der eine 38, der andere, glaube ich, 33.
Ja, genau, also Monfils ist ja geil, mit 38 Jahren noch die Leistung zu bringen. Das ist wirklich überragend. Ja, ich finde, die Turniere sind ja dadurch, dass jetzt Sinner nicht dabei ist und Djokovic früh raus ist, ist es einfach so offen wie nie. Diese Phase der sehr puren Dominanz von ein paar Spielern ist einfach nicht mehr so krass, wie es vor Jahren war. Ich habe verfolgt gestern auch ein bisschen oder die letzten Matches auch ein bisschen reingeguckt bei Fonseca, weil der einfach so für mich gerade so ein spannender Spieler ist. Der hat ja danach seinem Turniersieg in Argentinien, in Rio, relativ früh verloren. Er hat gesagt, das war ihm auch alles zu viel irgendwie. Und jetzt im Indian Wells hat er auch gestern gegen Draper.
Erste Runde hat er noch gewonnen.
Ja, und dann ist relativ glatt verloren, ja. 6-4, 6-0. Aber ich glaube, das ist auch viel, ja, natürlich muss man dem noch Zeit geben. Das ist viel Schwankung. Und gegen Draper, wenn der es trifft, ist es halt auch schwierig. Aber das sind so Spieler, die fand ich super spannend zu beobachten. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie Alcaraz performen wird in den Welt.
Er sagt, gestern seine erste Runde gesehen, ja.
Er sagt ja, dass es sein Lieblingsturnier ist. Tennis Paradise in Indian Wells und wie du sagst, viele junge Spieler. Ich glaube, es ist so gefühlt so offen wie noch nie. Für mich startet diese Saison jetzt auch irgendwie so, kommt jetzt so richtig ins Rollen, weil so viele Turniere anstehen. Ich meine, Australien ist immer der Monat vollgepackt und danach so ein bisschen Leerlauf gefühlt oder nicht so spannend. Und jetzt geht's halt bis Wimbledon eigentlich bum, 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 Schlag auf Schlag. Ja, und ich glaube, jetzt zeigt sich halt wirklich, wer ja, in der Saison vielleicht am erfolgreichsten, wer mit wem am meisten zu rechnen ist.
Ja, Alcaraz habe ich gestern auch gesehen, den fand ich auch bärenstark. Super gut gespielt, hat gegen Quentin Halys gespielt, den Franzosen, hat das relativ easy runtergespielt.
Ja, also wenn wir gerade bei Alcaraz sind, ich habe ein paar Trainingsvideos von ihm gesehen, das wird ein bisschen bei YouTube gestreamt, habe ich gesehen. Und was mich bei ihm einfach so beeindruckt, und das finde ich ihn, wenn er sein bestes Tennis spielt, ja, ich meine, wir haben ja schon häufiger gesprochen, dass er manchmal ein bisschen zu für uns, aus unserer Perspektive, so ein bisschen zu
verspielt ist
und dann sein Spiel ein bisschen verliert und dann vielleicht nicht so konsequent genug ist und dann mal hier ein Stopp und mal da irgendwie verrückter Ballwechsel. Aber das Repertoire, was er hat, ist einfach unmatched. Das hat keiner, wenn er im Training. Er kann flach spielen, er kann schnell spielen, er kann auch mal dann plötzlich eine super hohe Topspin-Vorhand spielen, wo er den Gegner nach hinten treibt, dann spielt er einen Stopp, er kann surfen, Volley. Der hat alles, der kann wirklich alles. Ich finde, meiner Meinung nach, sein schlechtester Schlag ist eigentlich sein Rückhandslice und der ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Und das ist schon, wenn man, das war Court-Level zu gucken, wie er trainiert, das ist schon krass beeindruckend. Und das hat er, finde ich, besser als Sinner, aber ist halt die Frage, ob das für die ganz großen Titel dann im Vergleich zu Sinner, ja, ob das sehr Ausschlag gibt, wenn man halt so mehr Repertoire hat oder ob das halt heißt, nee, du musst einfach nur konsequent weiter Druck, Druck, Druck und knallen, ja. Aber so viel zu Alcaraz,
ja. Ja, und er hat auch seinen Aufschlag umgestellt, hast du das auch gesehen?
Hat er? Nee, habe ich mir gar nicht aufgefallen.
Schon in Australien.
Ja, genau, da hat er ja schon angefangen.
Und, genau, und hat er jetzt auch im Interview darüber gesprochen, dass er sich da deutlich wohler fühlt. Sieht man, finde ich, schon deutlich, dass er da eine andere Aufschlagbewegung hat.
Ja.
Und finde ich immer interessant, ne, dass ja, die Top-Spieler nicht schlafen. Also wahrscheinlich alle Spieler arbeiten an dem Spiel, aber ich meine, das ist wirklich schon eine krasse Änderung gewesen, einfach mal die Aufschlagbewegung zu verändern. Da erinnert sich ja alles, der ganze Rhythmus und.
Ja.
Und das auf dem Level dann direkt so einsetzen zu können, ist schon für mich super krass. Ja. Zeigt aber auch, dass die sich mit dem Spiel richtig auseinandersetzen und gucken, an welchen Stellen müssen wir nochmal ansetzen, wo ist was rauszuholen. Die analysieren das wahrscheinlich bis ins letzte Detail und gucken, was ist hier, was müssen wir tun.
Absolut. Und ich meine, ich erinnere mich damals, als Ivan Nisevic Marin Cilic mal übernommen hat als Coaching und er hat ja danach relativ kurze Zeit, glaube ich, in der Phase, ich meine, es so war, die US Open gewonnen und da hieß es da auch, ja, wir haben ein bisschen was an der Aufschlagbewegung verändert, dass er den Ball einfach ein bisschen, ich glaube, flacher wirft und früher trifft sozusagen. Und hat er damit auch bei dem Turnier gefühlt, Cilic hat mit seinem Aufschlag immer dominiert, aber noch mehr. Das sind Kleinigkeiten, natürlich werden die nicht mehr viel an den Griffen ändern, weil jeder weiß, jeder Tennisspieler weiß, Griffänderungen, Schläge anders halten, ist einfach super kompliziert, da ein gutes Gefühl zu bekommen. Und wir haben es immer gesehen bei allen Spielern, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Schaut euch die Vorhand an. 2005 von Nadal im Vergleich zu seinem Karriereende. Es sieht deutlich anders aus. Genauso wie der Aufschlag bei vielen. Djokovic hat seinen Aufschlag auch verändert. Ja, hat er früher gefühlt mit gestrecktem Arm aufgeschlagen oder ausgeholt.
Das heißt, auch die Vorhand. Guckt euch mal Videos an von seiner Vorhand von 2007 und jetzt. Ja.
Das ist einfach, die sind da ständig dran, da das immer zu verbessern oder ja, einen Schritt nach vorne zu machen. Sei es auch, was das Spiel angeht, wenn man sich anguckt, wie beispielsweise Federer in der Zeit zu seinen besten Jahren 6, 7, 8 und dann nochmal in seiner zweiten, in seinem zweiten Frühling 2017, 18, 19, wie aggressiv der gespielt hat. Ja, der hat den Gegner ja gar keine Luft mehr gelassen. Und so glaube ich auch, werden wir das immer sehen, dass das Spiel sich immer um Nuancen weiterentwickelt.
Bei Aber da musst du natürlich als Spieler auch erstmal in der Lage sein, das natürlich so anzunehmen, ne? Und in der Lage sein, das umzusetzen. Nehmen wir Beispiel Zverev wieder, der damit so struggelt, dieses aggressive Spiel umzusetzen. Das hat Federer einfach mal so locker gemacht, ne?
Genau. Ja, es ist natürlich irgendwo halt, sind das halt ganz besondere Leute, die das halt können. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass es halt jetzt auch ein Zeitproblem ist. Ich meine, viele haben aber auch nicht die Zeit dafür. Die müssen halt von Turnier zu Turnier reisen, um das geht halt dann nicht, dass du sagst, ich auch das Risiko einzugehen, ich ändere jetzt mal meinen Aufschlag, weil wenn das jetzt vielleicht, sagen wir mal, so ein Spieler wie Dominik Köpfer macht, der sagt jetzt, ich ändere jetzt mal meine Rückhand ein bisschen, ja, und versuche da mal irgendwie so zu machen. Wenn der halt mal 3, 4, 5 Monate da scheiße spielt, heißt das für den, tschüss, Top 100.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Andererseits ist der Druck vorne genauso hoch, wenn du als Alcaraz das machst und fliegst zweimal, dreimal erste Runde raus. Das
ist klar.
Hast du auch erstmal ordentlich Stress.
Hast du auch recht, ja.
Vielleicht noch ein paar Sätze zu Kyrgios, der ja nach den Australian Open sein erstes Turnier wieder gespielt hat. Hat ja dann schon in Australien, hatte der aufgegeben, ich weiß gar nicht mehr.
Nee, da hat er verloren gegen diesen Fearnley.
Ach, genau.
Richtig.
Hat aber danach ja auch geklagt, Handgelenkschmerzen.
Handgelenk.
Jetzt im Training in Indian Wells waren dann auch ein paar Videos danach auf Social Media zu sehen, wo er auch sich an ein Handgelenk gehalten hat, also scheint Schmerzen gehabt zu haben. Hat dann auch in der ersten Runde gegen Bottic, Van der Sandschulp, den späteren Sieger von Djokovic, aufgegeben nach anderthalb Sätzen. Erstmal die Frage, okay, du liegst 6-7, 0-3 hinten, gibst dann auf, machst du das dann, weil du dann der ganzen Welt signalisieren willst, ich bin verletzt, kannst du nicht diese drei Spiele noch über die Bühne bringen oder war es so schlimm, dass du wirklich gar keinen Schläger mehr halten kannst? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe direkt aus dem Bauch heraus, als ich gesehen habe, mir gedacht so, okay, der will natürlich auch aufgeben, damit jeder weiß, ich habe was und nicht einfach so vom Platz gehen. Denn danach die Interviews auch, die waren schon sehr emotional und hatte schon sehr, so ein bisschen hab's Gefühl gehabt, der will so ein bisschen Mitleid bekommen, ne? Und ist nicht der erste Spieler, der verletzt ist und so sehr dramatisch und alles. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht gerne sehe oder gerne mag. Das fand ich immer die Einstellung von Federer, auch Djokovic und Nadal immer sensationell, wenn die was hatten. Die haben einfach fertig gespielt, solange es nicht irgendwie wirklich an die Gesundheit ging, haben sich das nicht anmerken lassen und haben darüber nie ein Wort verloren. Ja, und manchmal kam es dann hinterher oder später raus. Und bei solchen Spielern wie Kyrgios, häufig auch von Zverev, die nutzen dann natürlich auch die Gelegenheit, in der Pressekonferenz direkt zu erzählen, wie schwer alles ist und wie verletzt sie sind und wie schlimm die Zeit ist und bla bla bla. Da denke ich mir so, ach Kyrgios, angeblich hast du ja immer groß erzählt, du bist so ein Talent, du musst nie trainieren, du trainierst nicht, dir ist alles scheißegal, du spielst einfach, weil du so gut bist. Das ist vielleicht jetzt die Quittung, wenn du immer so wenig trainiert hast, dass halt dein Körper dann halt irgendwann auch gezeichnet ist davon und Probleme mit sich bringt. Da beschwer dich jetzt nicht. Wein jetzt nicht rum.
Also die mediale Aufmerksamkeit, die der Kyrgios bekommt, die ist schon echt krass, was das angeht. Ich meine,
für so wenig Ergebnisse, ne?
Für das, was er jetzt die letzten 2,5 Jahre auch geleistet hat, müssen wir mal ganz ehrlich sein, der hat 2 Jahre gar nicht gespielt und jetzt ist er seit 5 Monaten wieder im Training, hat die Australian Open, ja, sang- und klanglos, erste Runde. Ich meine, der war lang verletzt, 2 Jahre, hat jetzt in Indian Wells, hat dazwischen wieder nichts gemacht, kein Turnier gespielt, fährt dann zum größten Tausender, das es gibt, verliert er auch erste Runde. Er wird immer auf sein Handgelenk angesprochen, immer auf dieses mögliche Karriereende, was er ja schon so ein bisschen angedeutet hat. Ich glaube,
damit spielt er auch in jedem Interview immer.
Vielleicht
war es das letzte Mal, dass ihr mich gesehen habt und so.
Richtig. Es ist den Hype. Ich meine, er hätte da sogar einen Podcast aufgenommen, Indian Wells, er hatte seinen Podcast, den er da macht, ja. Also ich habe das Gefühl, das ist für ihn alles eine große Showbühne und das, was Tsitsipas mal gesagt hat, dass das Tennis so intensiv und so körperlich geworden ist, ja. Ja, Kyrgios, du kannst noch so talentiert sein, aber das reicht halt nicht. Du musst halt einfach spielen und spielen und spielen. Und du kannst nicht erwarten, wie das vielleicht mal andere Spieler geschafft haben oder wie du das vielleicht selbst geglaubt hast, dass du zurückkommst und an deine Leistung von früher anknüpft. Das wird funktioniert aus meiner Sicht in der heutigen Zeit nicht, weil er wirkt auch jetzt nicht komplett austrainiert, so zu 1000% fit. Weißt du, was ich meine? Ja, finde, da gibt es andere Spieler, die sehen einfach, die haben einfach nochmal diese paar Prozent mehr. Und ich glaube, wenn die fehlen, hast du einfach Probleme. Allerdings muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Ich glaube, ich weiß ja selber, wie das ist mit Handgelenk. Bei mir ist es aktuell in einem guten Zustand. Aber wenn du Probleme hast mit Handgelenk oder sowas, du verlierst einfach den Spaß am Spiel, am Sport. Das macht dir keinen Bock.
100%, aber ich glaube, bei mir ist es dann eher so die Sache, die mich dann so ein bisschen triggert, ist immer diese große Klappe.
Ja, die hat er ja.
Und überall zu erzählen, er ist ja eigentlich, könnte auch einen Grand Slam gewinnen und kann dieses und jenes und spielt nur die großen Turniere, auf die kleinen Turniere will er nicht fahren, Sandplatzliste aus und benimmt sich wie eine Diva, der sich hier alles aussuchen kann, fährt zu den großen Turnieren und wenn es dann nicht läuft, gibt er auf. So ist halt überspitzt gesagt mein Eindruck, Und die wenigsten Spieler, die das konnten, das waren wirklich nur die Top 3, Djokovic, Nadal, Federer, die ein Jahr lang raus waren wegen Verletzung, kamen zurück, haben gewonnen. Genau. So, das sind aber so Ausnahmen, das kriegt kein anderer hin. Du musst dich dann halt vielleicht auch reinspielen und brauchst viele Matches. Wo kriegt er seine Matches
das
her?
Das ist ein schönes Beispiel ist, dass Zverev, der ja nach seiner wirklich schweren Verletzung am Fuß, wo er lange raus war, auch länger gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Der hat sich da richtig reingekämpft. Ja. Also das ist ja wirklich ein Paradebeispiel davon, was es heißt, sich zurückzukämpfen. Mit vielen Matches und das für mich ist es ausgeschlossen, dass Kyrgios meint, er kann sich da mit seinem Protected Ranking die Rosinen rauspicken, wo er Bock hat zu spielen. Er sagt ja, er hat keinen Bock auf Asien, er spielt im Herbst auf keinen Fall irgendwo in Asien.
Er spielt keine Sandplatzturniere.
Er hat keinen Bock auf Sandplatzturniere, er spielt eigentlich nur Wimbledon, US Open spielen, das macht ihm am meisten Bock und Australien und das reicht. Kann nicht funktionieren, dass du mal dann punktuell auf dem Platz bist. Ja. Und irgendwann ist das Protected Ranking auch futsch, aber
der kriegt auch seine Wildcard.
Seine Wildcard, weil er polarisiert halt total durch seine Aussagen, die er halt außerhalb des Tennisplatzes trifft. Ja, also ich meine, er ist ja, was Sinner angeht, mit seinem Dopingfall einer das größte Sprachrohr, was es angeht, das zu kritisieren. Und da gibt es ja viele Themen, wo er sich dann einmischt. Ich glaube, er nutzt da einfach auch die Bühne. Er sieht sich ganz gerne im Rampenlicht, aber sportlich muss man wirklich sagen, ist es momentan dünn. Sein Handgelenk scheint nicht so zu sein und ich meine Prophezeiung ist, der wird das nicht mehr lange mitmachen so.
Glaube ich auch.
Der wird das nicht mehr lange mitmachen, da wird es irgendwann das den emotionalen Rücktritt geben und das war's dann. Da werden wir nicht mehr sehen, weil er hat jetzt 2 Jahre gar nicht gespielt und kommt jetzt zurück, hat nach wie vor anscheinend immer noch Probleme und der wird das nicht lange machen, der hat da keinen Bock zu.
Ich glaube, ich bin Hobbypsychologe, ich glaube, das ist halt viel Kopfsache. Er genießt das, wenn er irgendwo hinkommt, alle sagen, oh, Kyrgios ist hier, der ist da und wow, und er kann das Turnier gewinnen. Und ich glaube, auch wenn er es jetzt noch ein paar Mal so ist, dass er früh rausfliegt oder aufgeben muss, dass dann auch die Medien sich dann irgendwann sagen, oh, der ist ja gar nicht dazu in der Lage und ihn so ein bisschen provozieren auch und so. Und ich glaube, er ist im Kopf nicht so stark einfach. Also er kann mit Niederlagen einfach viel schlechter umgehen als andere.
Ja.
Nehmen wir mal im Vergleich Zverev. Dafür bewundere ich den Zverev wirklich.
Ja.
Der ist für mich im Kopf der Allerstärkste, was das angeht, wie er mit Niederlagen umgeht und so. Der Typ, der kämpft immer bis zum bitteren Ende. Egal wie schlecht er spielt, der realisiert ja wahrscheinlich noch viel mehr auf dem Platz selbst, was er gerade hier spielt.
Ja.
Und nicht nur wir von außen, wir Schlaumeier, sondern der spürt das natürlich selbst, dass er einen Scheiß gerade zusammenspielt gegen Kriegspor. Der trotzdem schafft er es immer wieder, dieses Match fast noch umzubiegen. Und nach dem Turnier, der geht hin und ist in der Pressekonferenz, denkst du dir so, der müsste niedergeschlagen sein. Nee, der macht einfach weiter und geht zum nächsten Turnier und ist 100% wieder da. Der hat keine Angst zu verlieren, der Zverev.
Ja.
Dafür bewundere ich ihn wirklich. Und ich glaube, jeder kennt das aus Medienspielen auch.
Ja.
Wenn du mal gegen einen, keine Ahnung, Nachbarverein spielst und spielst gegen irgendeinen, hast so ein kleines Derby und spielst gegen einen, den du kennst und einen Kumpel oder wie auch immer, da hast du keinen Bock zu verlieren. Und es ist dann vielleicht doppelt und dreifach schwer, dieses Match zu spielen.
Ja.
Der Zverev, der macht es überhaupt nichts aus. Und ich glaube, der Kyrgios, der, für den ist es schon so ein Image-Ding, dass er halt nicht gegen irgendeinen verlieren will, der unter ihm steht. Wenn er will diese großen Matches haben, Center Court gegen Djokovic oder so,
ja,
und nicht gegen den Van der Sandschulp verlieren. Das ist für den so, hat wenig Glamour einfach für den.
Null sexy.
Genau. Ja. Und da finde ich, merkt man schon einen deutlichen Unterschied, aber es ist einfach immer wieder so, die einfach hart arbeiten und auch im Kopf stark sind, die kommen weiter, wie so ein Zverev. Der hat eine viel bessere Karriere, der Zverev, als der Kyrgios, auch wenn die vielleicht medial in einer Liga spielen. Der Zverev hat eine 1000-mal erfolgreichere und konstantere und bessere Karriere als der Kyrgios. Der Kyrgios sportlich gesehen, bis auf das Wimbledon-Finale, hat er nicht viel erreicht, sind wir mal ehrlich. Aber er schafft es so, weil er so polarisiert, hat er so ein Standing, das ist unglaublich.
Ja, und das nutzt er aus meiner Sicht. Er weiß ganz genau, wie er mitspielen muss. Der ist eine Attraktion. Aber wie gesagt, rein sportlich ist es aktuell wirklich, dass ich sage, meine Prophezeiung ist, Ende der wird das Jahr vielleicht noch zu Ende spielen, vielleicht aber wahrscheinlich nicht, und wird seine Karriere beenden, wenn es nicht läuft, ja.
Dann glaube ich aber auch, wird es irgendwie wieder ein Comeback geben, weil der kann auch nicht einfach unwichtig sein. Weißt du, der braucht das auch, dass er in den Medien ist.
Spannend, ihn zu beobachten. Ich meine, Kyrgios ist in Topform, finde ich, ist geil zu gucken.
Ich gucke mir das auch gerne an.
Auf jeden Fall.
Ich habe dir erzählt, bei den Australian Open hat Alcaraz, Djokovic und Kyrgios hatten alle parallel ihre Matches.
Ja.
Und ich habe Kyrgios angemacht. Ich wollte ihn sehen,
ja,
weil es einfach eine Attraktion ist. Hast du 100% recht. Ich gucke das gerne.
Ja.
Aber heißt nicht, dass ich jetzt so unbedingt so seine Art geil finde,
ja,
wie er sich da so gibt. Naja, ansonsten. Weitere Matches oder Spieler, die dir vielleicht so ein bisschen ins Auge gestochen sind. Also was ich wieder, vielleicht kann ich erstmal anfangen, was ich auf jeden Fall interessant fand, war wieder frühes Ausscheiden von vielen Gesetzten, wie beispielsweise Rublev wieder,
ja.
Früh raus. Jetzt so mal, um auf so negative Sachen oder Beispiele einzugehen. Dann aber wiederum auch Spieler wie Berrettini, spielt gerade echt gute Turniere, spielt, und er spielt wirklich gut. Also,
ja.
Ich meine, offensichtlich sagt jeder, seine große Schwachstelle ist die Rückhand. Er scheint da gerade einen Weg gefunden zu haben. Er spielt die gut. Er spielt die wirklich gut. Die sieht komisch aus.
Das ist richtig gut. Cool. Müsste ich mir eigentlich ein Beispiel annehmen. Ich habe ja früher auch beide nicht gespielt. Die sah auch komisch aus, aber er kommt damit irgendwie durch gerade.
Ja.
Ja, ich meine, klar, die nur auf solchen Belegen, ich glaube, auf Sand hat er deutlich mehr Probleme.
Wahrscheinlich, ja.
Und Berrettini ist auch so ein Fall. Lange verletzt. Und der kämpft sich auch von Match zu Match immer durch. Der spielt viele Turniere und er glaubt dran und wird immer besser und immer besser.
Ja.
Ich meine, ist ja jetzt auch seit, ich glaube, einem halben Jahr wieder so richtig am Start. Und siehst du einfach, es geht einfach nur über dieses das Comeback, über wirklich diesen Leidensweg nochmal zu gehen.
Für die Normalsterblichen.
Zu verlieren, daraus zu sagen, okay, ich ziehe das Positive raus und nicht zu glauben, ich fahre jetzt zu einem Turnier mit einem Protected Ranking und rasiere alle weg und bin wieder der Star. Das schaffen die nur 0,1%.
Ja. Und der spielt jetzt gegen Tsitsipas in der dritten Runde.
Ja.
Und Tsitsipas für mich auch so ein Spieler. Ne? Also der war wirklich am Boden. Auch was medial die Aufmerksamkeit anging, der wurde so vernichtet, wie schlecht er ist. Und wir hier auch, haben ja auch ordentlich über ihn hergezogen.
Wir liegen immer richtig, das ist gut.
Ja. Und hat in Dubai jetzt vor zwei Wochen gewonnen.
Ja.
Hat ein super Turnier gespielt.
Auch und interessant,
genau. Da war sehr interessant, weil er hat nämlich einen neuen Schläger gespielt.
Das vermutet man,
also bei den Profis ist es so, die haben ja dann Schlägerverträge mit irgendwelchen Herstellern, er hat einen Wilson-Vertrag, wenn die Spieler dann aber sagen, ich möchte meinen Schläger wechseln und möchte auf einen anderen Hersteller zum Beispiel gehen oder aber auch ein anderes Modell spielen innerhalb der Marke, ja, beispielsweise Wilson bringt ein neues Modell raus oder die wollen ein anderes Modell testen,
einen anderen Rahmen testen, genau,
dann wird der einfach schwarz lackiert
und
die machen ihr Logo drauf, damit man halt nicht weiß, welcher Schläger das aktuell ist. Man vermutet, ich habe jetzt schon viele Bilder gesehen, dass es ein Babolat ist, den er spielt.
Ja,
ein Aero, dieser gelbe soll das sein.
Ja.
Und ich finde schon auch, dass man sieht, wenn er schlägt und so, das klingt anders, das sieht ein bisschen anders aus.
Mhm.
Und er scheint sich damit sehr wohl zu fühlen, denn er hat jetzt auch direkt das Turnier in Dubai gewonnen, hat jetzt in Indian Wells super stark gespielt, also wirklich, wirklich stark gespielt, super aggressiv, unglaublich bewegt und so agil auf dem Platz.
Ja.
Wer weiß, vielleicht liegt es an diesem Schlägerwechsel. Ja? Vielleicht hat er ein besseres Gefühl, es gibt ihm Selbstvertrauen.
Genau, ich meine, es sind ja die Kleinigkeiten, die da verändert werden. Ich finde es ja auch gut, dass er da sagt, ich versuche da was, probiere da was aus, weil ich glaube, er hat es ja gemeint, das Spiel ist immer körperlicher geworden, es wird immer härter und er versucht einfach zu sagen, da mitzuhalten oder vielleicht da einen Schritt voraus zu sein. Hat er irgendwie, ich glaube, in einem Statement gesagt, ja, es hieß ja, er hat sich ein Boot gekauft, weil es hieß ja, er ist ja das sinkende Schiff und deswegen hat er sich ein Boot gekauft und jetzt hat er Dubai gewonnen, so aus Spaß. Ja, alle haben ihn ja sozusagen abgeschrieben. Jetzt mit dem Schlägerwechsel zeigt das ja auch, dass er da auch bereit ist, was zu verändern. Und ich meine, wir haben viele Schläger-Tunings gesehen, gehört, Team, der das gemacht hat und seinem immer irgendwie versucht hat, was zu feilen. Nadal, der gesagt hat, ich möchte meinen Schläger irgendwie die Gewichtsverlagerung anders haben.
Zverev Ende des Jahres, der ein komplett neues Modell spielt.
Genau,
ein Federer,
der auf einen größeren Rahmen gewechselt ist. Ja, also das sind alles solche Dinge, die du machen musst, um irgendwie da Schritt zu halten.
Erinnerst du dich, oder auch Hurkacz? Hurkacz hat komplett alles geändert. Der hatte seinen Klamotten-Sponsor geändert.
Ja, okay.
Von Essex auf Adidas, glaube ich. Ich meine, das wird jetzt nicht viel zum Spiel beitragen. Und hat auch von Yonex auf Wilson gewechselt.
Ah, okay.
Anfang des Jahres. Also. Mhm. Und Trainerwechsel. Alles einmal komplett.
Ja, und das musst du ja machen, wenn es nicht. Und Rublev ist ja auch an einem Punkt, wo man sagen muss, ich meine, er hat versucht, jetzt ruhiger auf dem Platz zu sein. Manchmal frage ich nicht, ob das das Richtige ist, weil das halt
Temperament ist,
aber muss es halt richtig einsetzen. beim Rublev ist es der Fall, Fidel früh raus, die, ich glaube, er ist, man weiß, wie man ihn schlagen kann. Er ist halt sehr berechenbar, berechenbarer als alle anderen. Ja. Als nicht als alle anderen, aber durch sein Spiel ist halt sehr berechenbar. Er muss da auch sein Spiel einfach vielleicht mal verändern.
Erinnerst du dich an den Wilson, diesen Speed, den der, heißt der Speed?
Ich weiß nicht. Der Headspeed hieß der.
Ja, wie heißt dieser Wilson, den er spielt? Der von Tsitsipas, dieser Grüne.
Der Blade.
Blade, genau. Der hat ja den Blade gespielt. Aber hast du diesen Rahmen, mal Bilder von dem gesehen, was der für einen Rahmen gespielt hat?
Ja.
Ich glaube, das war so ein Pro-Stuff, so ein Alter.
Ja.
Also ein knüppelharter Rahmen, ultra kleiner Kopf.
Ja.
Ich glaube, 18-20 Beseitigungsbild. Also das war keine Ahnung, da brauchst du einen Waffenschein für. Den kannst du gar nicht spielen.
Dimitrov spielt ja noch so ein ähnliches Ding.
Genau. Ja, und ich glaube, das ist gut, dass es an der Zeit ist, mal den Schläger zu wechseln in einen Rahmen, der vielleicht ein bisschen mehr verzeiht, ein bisschen größer ist.
Ja, mit dem du auch einfach vielleicht mal ein bisschen mehr, nicht eine Beschleunigung erzeugen kannst, aber einfach mehr Power hast.
Ja, so mehr Variabilität auch, ja, weil das ist so ein Knüppel, dieses Teil. Das hat ja auch irgendwann, Federer hat ja von dem Schläger dann gewechselt.
Genau.
Von so einer, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, aber so diese Art und Weise, ein knüppelharter Rahmen.
Ja, der hat damals den alten Pro Stuff gespielt. Das war wirklich ein Schläger mit einem kleinen Beseitigungsbild.
Kleiner Kopf.
Kleiner Kopf, und der war so, damit hast du Türen aufbrechen können. Ja. Das war wie ein Brecheisen, Brechstange.
Also auch da finde ich schön zu sehen, dass er da irgendwie, sich irgendwie neu gefunden hat. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht, das Match gegen Berrettini Tsitsipas. Ansonsten, Medvedev ist in der dritten Runde. Ansonsten wenig Spieler. Wenn ich jetzt einfach mal die Top 10 durchgehe, da sind nur dabei Tsitsipas, Medvedev, Fritz, auch interessant, Deminauer und Alcaraz. Das heißt, es sind auch schon wieder einige ausgeschieden, die
in den Top-Besitzen gehören. Medvedev sind ja nicht dabei, ist bis
kein Ruth dabei, früh raus. Ich habe es ja schon mal gesagt, aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine ganze Folge, aber ich hau die Theorie jetzt schon mal raus. Ich habe das Gefühl, das ist, was wir gerade sehen, die schwächste Top 10. Abgesehen natürlich von den Top-Leuten, von Sinna, Alcaraz, vielleicht noch Zverev und Djokovic, aber Top 10 und die erweiterte Top 10, sagen wir mal bis Top 15, ist die schwächste, die wir in den letzten 10 oder 15 Jahren gesehen haben, sag ich.
Ja, da stimme ich dir wahrscheinlich überein.
Aber das müsste man mal genauer analysieren, das ist jetzt einfach mal so rausgehauen von mir.
Es ist so eine, wahrscheinlich eher so eine subjektive Meinung, müsste man wirklich mal mit Zahlen untermauern, ob das tatsächlich so ist.
Kann man
ja
relativ easy machen, müsste ich mal machen.
Ja, und mal gucken, ob das ist. Von meinem Gefühl her auch, ist für mich die ehrlicherweise die unspektakulärste Top Ten aller Zeiten. Aber es liegt einfach daran, dass das Tennisspiel sich einfach so extrem körperlich entwickelt hat. Wir haben wenig unterschiedliche Spieler, wenn man sich damals mal dran erinnert, an den Tsonga, der völlig unterschiedlich war von dem Nadal oder unterschiedlich war von dem Djokovic und von dem Berdych, der wieder ganz anderes gespielt hat damals. Ja,
ja, so gefühlt hast du, finde ich, immer in den Top Ten eigentlich immer dann die Spieler, die gerade in ihrer Prime waren.
Ja.
So ein Wawrinka in seiner Prime, Wawrinka, Del Potro und so Spieler, wo du dachtest, so Berdych, die konnten halt dann auch, wenn die Top 3 geschlafen hat, dann waren die sofort da und haben zugeschlagen. Ja. Jetzt ist es so
Es ist halt, ich finde, es ist unglaublich dicht beieinander geworden.
Genau.
Wenn du dir das anguckst, da kann gefühlt jeder jeden schlagen. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon in den 5 verschiedenen Podcast-Folgen gesagt, dass wenn du nicht deine 100% spielen kannst, nur bei 99% bist, dann wirst du in der Regel keine Chance haben. Ja. Es geht nicht. Es sei denn, du bist halt einer dieser Top-Top-Leute wie Alcaraz, der vielleicht mal hier und da oder Sinner nicht bei 100% ist. Aber die meisten Spieler, nehmen wir jetzt mal einen Struff, der von seinem Spiel jetzt gerade nicht bei seinen 100% ist. Ja, verliert knappe Matches, wie auch immer, aber dann verliert er einfach.
Verliert.
Er gewinnt nicht, er kann nicht mehr gewinnen.
Knapp, aber verliert.
Knapp, weil die anderen, wenn die bei 100% sind, mit Selbstvertrauen, mit allem drum dran, und es geht, wenn du körperlich Probleme hast, wenn du nicht bei 100% bist, ist es heute einfach unglaublich schwer zu gewinnen.
Gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort.
Ich glaube, wir haben jetzt nochmal schöne 3 Wochen. Eine Woche Indian Wells, 2 Wochen Miami, die vor uns sind. Nochmal schön die Hartplätze so weit
und
abgeschlossen.
Dann die schönste Zeit im Jahr.
Dann kommen wir auf Sand.
Macht's gut. Macht's gut. Wir hören uns wieder.